auf 102,6. For you to fly.
Mein Name ist Karl-Heinz Karnitzer, Hall of Famer in New York City. Für das Herrengedeck mit Andreas Kulig wünsche ich einen erholsamen und wunderbaren Abend.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Sonntagabend auf Radio 4FM, 19 Uhr, und da heißt es wieder mal Zeit für das Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Danke fürs Einschalten und einen schönen Abend wünscht euch Andreas Kulig. Jan, vor 14 Tagen, da habe ich damit begonnen, einen expliziten Blick auf die Rolle der deutschen Fußballnationalmannschaft im Dritten Reich zu werfen und habe dort die Jahre 1933 bis 1937 abgedeckt. Heute nun möchte ich den zweiten Teil folgen lassen und die Jahre 1938 bis 1942 anschließen. Dazu werde ich mich auch heute Abend wieder meines Kapitels die Nationalmannschaft im Dienst des NS-Regimes bedienen. Erschienen ist dieses Kapitel im Sammelband Hakenkreuz und rundes Leder, Fußball im Nationalsozialismus, der von Lorenz Peiffer und Dietrich Schulze-Marmeling 2008 im Werkstatt Verlag herausgegeben wurde. Nachdem ich Teil 1 letzte Woche mit der Breslau 11 beschlossen habe, also mit jener Elf, die am 16. Mai 1937 so eindrucksvoll gegen Dänemark in Breslau eben gewann, möchte ich heute mit dem Jahr 1938 und mit einer anderen Mannschaft weitermachen, nämlich mit der sogenannten Großdeutschen Mannschaft, auch bekannt als Wiener Melange mit preußischem Einschlag. Was das zu bedeuten hat, darüber jetzt also mehr. Wir schreiben das Jahr 1938. Am 12. März 1938 marschierte die Wehrmacht in Österreich ein, woraufhin der Anschluss Österreichs als künftiges GAU 17 Ostmark an das Deutsche Reich proklamiert wurde. Reichssportführer von Jammer und Osten forderte nun die Verschmelzung beider Nationalteams zu einer großdeutschen Mannschaft. Zwar hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits Deutsche wie Österreicher für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Frankreich qualifiziert, doch machte auch Linnemann Herberger nochmal unmissverständlich klar, es kann nur eine Mannschaft nach Frankreich gehen, und zwar eine großdeutsche. Herberger fiel somit die Aufgabe zu, innerhalb von 3 Monaten bis zur WM eine konkurrenzfähige Mannschaft bestehend aus deutschen und österreichischen Spielern zu formen. Und zwar jeweils im Verhältnis von 5 Spielern aus der Ostmark und 6 Spielern aus dem Altreich. Oder umgekehrt. Doch die Mischung zweier guter Mannschaften ergab keine sehr gute. Die Spieler der beiden Nationen waren nicht aneinander gewöhnt, standen unter gegenseitigem Konkurrenzkampf und praktizierten dazu in ihren Nationalteams unterschiedliche Systeme. Während für das österreichische Kurzpassspiel technisch beschlagene Spieler gefragt waren, brauchte es für das deutsche WM-System vor allem Athletik, Flexibilität und Kondition. Daraus bis zur Weltmeisterschaft eine schlagkräftige Mannschaft zu gestalten, zumal gemäß der Formel 6:5 oder 5:6, war ein unmögliches Vorhaben. Daher wandte sich Herberger noch einmal mit der Bitte an Linnemann, die Mannschaft alleine unter sportlichen Gesichtspunkten zusammenstellen zu dürfen. Erhitzt herrschte Linnemann ihn an: »Seppel, leben Sie denn auf dem Mond? Wissen Sie denn nicht, was vor sich gegangen ist? Der Reichsführer wünscht ein 6:5 oder ein 5:6. Die Geschichte erwartet das von uns.« Herberger beugte sich dem politischen Druck und arbeitete weiter daran, für die WM eine Wiener Melange mit preußischem Einschlag, wie er dieses Unterfangen fortan bezeichnete, zusammenzustellen. Zunächst stand am 3. April allerdings ein sogenanntes Verbrüderungsspiel zwischen Deutschland und Österreich an, Teil einer sportlich-politischen Werbetour durch Österreich. In Wien besiegte die Ostmark das Altreich nach Toren von Sindelar, der an diesem Tag eines seiner besten Spiele im österreichischen Nationaldress machte, und Sesta mit 2:0. Matthias Sindelar, seinerzeit der große Star des österreichischen Fußballs, weigerte sich anschließend, für Herbergers großdeutsche Mannschaft aufzulaufen. Am 2. Mai rief der Reichstrainer 38 Nationalspieler, 23 aus Deutschland und 15 aus Österreich, zum ersten gemeinsamen WM-Vorbereitungslehrgang in Duisburg zusammen. Aus diesen Spielern musste er jene 22 aussuchen, die im Juni nach Paris fahren sollten, um Weltmeister zu werden. Matthias Sindelar, seinerzeit der große Star des österreichischen Fußballs, weigerte sich anschließend, für Herbergers großdeutsche Mannschaft aufzulaufen. Hier sind New Model Army, Courage und davor Heinz featuring Hansi Lang. Wir sind immer noch.
Ich steh immer noch auf, dir bleibt alles wie es ist. Du mir doch nicht so schnell vermisst, was mir nicht passt, gehört nicht hin. Denn wir sind immer noch in Wien, bewundert von der ganzen Welt. Wo was mal auf sich hält, kommt hin. Wir könnten noch von dannen ziehen, doch wir sind immer noch in
Radio Free FM mit dem Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Am 2. Mai 1938 rief Reichstrainer Herberger 38 Nationalspieler, nämlich 23 aus Deutschland und 15 aus Österreich, zum ersten gemeinsamen WM-Vorbereitungslehrgang in Duisburg zusammen. Aus diesen Spielern musste er jene 22 aussuchen, die im Juni nach Paris fahren sollten, um Weltmeister zu werden. Herberger war sehr darauf bedacht, das Team auf eine gemeinsame Spielauffassung einzuschwören und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, ohne dabei die Anweisung, eine paritätisch zusammengesetzte Mannschaft nach Frankreich zu entsenden, aus den Augen zu verlieren. Noch während der Sichtungsarbeit ereilte ihn für das bevorstehende Testspiel gegen England bereits wieder eine andere Anordnung. Für die Begegnung am 14. Mai im Berliner Olympiastadion sollte die Mannschaft ausnahmsweise wieder entmischt werden, da die Führung sonst um starke Einbußen bei den Zuschauereinnahmen fürchtete. Auch hoffte Hitler immer noch auf ein mögliches Bündnis mit Großbritannien im Rahmen seiner geplanten Expansionspolitik im Osten. Einem deutschen Sieg auf dem Fußballfeld wäre dabei eine große Symbolwirkung zugekommen, nämlich als ein Zeichen der veränderten Kräfteverhältnisse in Europa, die sich jetzt ebenfalls im Sport manifestiert hätten, und als eine Art Demütigung einer schwächelnden Nation, der die Notwendigkeit einer Partnerschaft mit dem starken Deutschen Reich vor Augen geführt worden wäre. Herberger wurde angewiesen, eine durch den österreichischen Stürmer Pesser ergänzte Breslau-Elf auf den Rasen des Olympiastadions zu schicken. Tags darauf sollte dafür eine lediglich aus Österreichern bestehende Mannschaft das erste von drei Testspielen gegen Aston Villa bestreiten. Vor der kontinentalen Rekordkulisse von 105.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion unterlag die leicht veränderte Breslau-Elf England mit 3:6. Als vor Spielbeginn die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, zeigten auch die Engländer den deutschen Gruß. Auf Anraten des britischen Botschafters Henderson hatten englische Funktionäre ihren Spielern am Vorabend mitgeteilt, dass diese Geste diplomatisch äußerst ratsam sei und zu einem freundschaftlichen Empfang beitragen werde. Wie ideologisch beladen und politisch bedeutsam dieses Spiel für beide Seiten war, geht auch aus den Worten des englischen Rechtsaußen Sir Stanley Matthews hervor. Kein Sieg hat jemals süßer geschmeckt als der von Berlin, als wir die Nazis 6:3 verdroschen. Es bestand für uns kein Zweifel, dass die Deutschen mehr als alles in der Welt dieses Match gewinnen wollten. Aber auch wir, die wir sonst ein Länderspiel nur als gewöhnliches Wettspiel betrachten, waren nie vorher so mit dem Herzen dabei. Widerstrebend erbrachten wir den Hitlergruß. Dieser Zwang stachelte uns zwar auf, aber ich schäme mich heute noch, wenn ich dieses Foto ansehe. Der damalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Eddie Hapgood, findet in seinen Memoiren ähnlich drastische Worte, um dieses Spiel zu beschreiben, und bezeichnet das Zeigen des Hitlergrußes sogar als den schlimmsten Moment seines Lebens. Dazu Jack Johnson, Crying Shame, und die Zero Boys, Civilization is Dying.
Just the crying shame.
Eröffnungsspiel der WM traf Deutschland am 4. Juni im Pariser Parc des Princes auf die Schweiz. Der deutschen Elf und ihren Anhängern waren bereits im Jahr zuvor im Rahmen eines Testspiels in Zürich große Feindseligkeiten entgegengeschlagen. Die Stuttgarter Gestapo klagte in einem Bericht, die Deutschen würden nicht als Gäste, sondern als Fremde fast allgemein frostig behandelt. Auf dem Hauptbahnhof wurden Hakenkreuzfahnen demonstrativ zerrissen. Frauen fuhren sich damit über das Gesäß. Von Winterthur bis nach Frauenfeld waren die Straßen von einer dichten Menschenmenge umsäumt, die die Wagen mit Schotter, Tannenzapfen, faulen Äpfeln, Bananenschalen und dergleichen bewarf. Die Deutschen beschimpfte, laut johlte, die Wagen bespuckte, pfui, Rotfront und Freiheit schrie, dann Saupack, Sauschwaben und Hitlerpack, die Zunge herausstreckte, lange Nasen machte und der Straße das Gesäß zustreckte. Auch in Paris bekamen die Deutschen die ganze Abneigung, die der Großteil der 40.000 Zuschauer gegen das Nazi-Regime hegte, zu spüren. Die Schweizer Fans erhielten dabei Unterstützung durch das französische Publikum. So waren die Nachbarländer beim Fußball noch nie aneinander geraten. Flaschen flogen, auch Eier und Tomaten. Der Wiener Linksaußen Pesser wurde nach seinem Platzverweis wegen eines Revanche-Fouls angespuckt. Sportlich verlief die Partie eher mager. Nach Toren von Gauchel und Abeglen trennten sich beide Teams mit 1:1. Da das damalige Reglement für einen solchen Fall noch keine Verlängerung, geschweige denn ein Elfmeterschießen vorsah, musste ein Wiederholungsspiel für die Entscheidung sorgen. Dieses fand 5 Tage später an gleicher Stätte statt und eine auf 6 Positionen veränderte deutsche Mannschaft wähnte sich bereits auf der Siegerstraße, als sie nach nur 15 Minuten mit 2:0 in Führung lag. Doch gaben sich die Schweizer nicht auf und schafften es, das Spiel noch zu ihren Gunsten zu drehen. So stand es nach 90 Minuten tatsächlich 4:2 für die Eidgenossen, die das großdeutsche Team damit bereits in der ersten Runde aus dem Wettbewerb gekegelt hatten. Die Stimmung war noch schlimmer als beim ersten Aufeinandertreffen und Herberger kommentierte die Niederlage folgendermaßen: Wir haben in einem tobenden Hexenkessel verloren, in dem sich alles gegen uns verschworen hatte. Glauben Sie mir, es war eine furchtbare Schlacht, es war kein Spiel mehr. Dass die Begegnungen auch eine starke politische Note besaßen, dokumentierten die Reaktionen in der Schweiz, wo man nach dem Abpfiff den Nationalfeiertag gleichsam einige Wochen vorzog. Für die Neue Zürcher Zeitung hatte das Spiel über die sportlichen Kreise hinaus Interesse geweckt und sein bemerkenswerter Verlauf darf wegen der psychologischen Rückwirkung auf das Pariser Publikum auch unter der politischen Rubrik verzeichnet werden. Die Gazette de Lausanne schrieb, das Ereignis geht weit über den Rahmen des Sports hinaus. Es ist national. Dass das Team eines kleinen Landes mit 4 Millionen Einwohnern es schafft, Großdeutschland zu besiegen, das offenbar mit 80 Millionen Einwohnern immer noch nicht genug hat, ist schon außerordentlich. Und das Limmertaler Tagblatt freute sich, dass zwischen den Kriegsschauplätzen, auf denen die Machtpolitik ihre Blutorgien feiert, die sportlichen Vertreter des demokratischen 4-Millionen-Volkes, die Repräsentanten des unter militärischer und weltanschaulicher Fuchtel stehenden Großreiches durch ihre überlegene Individualität und Begeisterungsfähigkeit ihrer Herzen aus dem Feld schlagen. Sportlich gesehen hatte diese Niederlage zumindest ein Gutes. Die von oben strengstens indoktrinierte 6:5 Parität fand ein Ende und Herberger ließ fortan mit 2 flexiblen Systemen spielen. Setzte sich die Abwehrreihe vorwiegend aus Österreichern zusammen, setzte er einen offensiven Mittelläufer ein, war die Mehrzahl der Spieler aus dem Altreich, kam das WM-System zur Anwendung. Außerdem versuchte er auch weiterhin, die Österreicher besser in die Mannschaft zu integrieren und ein verschworenes Kollektiv zu formen. Dafür hatte er zunächst auch Zeit. Es dauerte nämlich mehr als 3 Monate, ehe die deutsche Elf wieder ein Länderspiel bestritt und in Chemnitz Polen mit 4:1 besiegte. Ein für Dezember in Rotterdam angesetztes Spiel gegen die Niederlande sagte der dortige Bürgermeister aufgrund der Vorfälle in der Reichspogromnacht ab. Allerdings ohne, dass die deutsche Öffentlichkeit den wahren Grund für diese beispielhafte Entscheidung erfuhr. Wir hören jetzt 2-mal Anti-Flag, nämlich A New Kind of Army in der Live-Version und Power to the Peaceful und außerdem die Anti-Nowhere League Chocolate Soldiers. We'll be right back.
saying? Say hey,
hey.
Do you know what they're saying? Say hey,
hey, hey. Power to the peaceful. Power to the peaceful. Whoa. Power to the peaceful. Power to the peaceful. Whoa.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik und die Rolle der deutschen Fußballnationalmannschaft im Dritten Reich. Den abschließenden Teil bilden die Kriegsjahre. Das Jahr 1939 begann für die Nationalelf mit Siegen gegen Belgien und Jugoslawien, ehe am 26. März eine knappe 2:3 Niederlage gegen den amtierenden Weltmeister Italien in Florenz folgte. Nach mehreren Begegnungen gegen international zweitrangige Gegner stand für den 27. August 1939 ein Länderspiel gegen Schweden in Stockholm auf dem Plan. Doch dann erfuhr Herberger, dass die Begegnung wegen drohender Kriegsgefahr abgesetzt wurde. Als er dies der versammelten Mannschaft im Quartier Russischer Hof in Berlin mitteilte, reagierte Paul Janes gelassen. Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir uns nicht im Trainingsanzug unter der Hitze so quälen müssen. Nachdem Herberger seine Mannen wieder nach Hause geschickt hatte, erhielt er vom Auswärtigen Amt plötzlich den Auftrag, doch nach Stockholm zu reisen. Jedoch war es bereits zu spät, um die Spieler wieder zurückzurufen. Daraufhin fand an diesem Tag ein Spiel einer überwiegend aus Wienern gebildeten Mannschaft gegen die Slowakei statt, das mit 0:2 verloren ging. Nachdem der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September ausgebrochen war, wurden auch die meisten Nationalspieler in die Wehrmacht eingezogen. An der Austragung von Länderspielen hielt das Propagandaministerium aber vorerst fest. Sportveranstaltungen sollten genutzt werden, um die Stimmung und Kriegsmotivation im Volk hochzuhalten. Die 1:5 Niederlage gegen Ungarn am 24. September konnte dazu jedoch keinen Beitrag leisten. Durch den Kriegseinsatz fehlte es den Nationalspielern vor allem an Kraft und Spielpraxis. Der Spagat zwischen fußballerischen Erfolgen, die sich propagandistisch ausschlachten ließen, und der Entsendung von wehrtüchtigen Spielern an die Front wollte den Nazis auch in den weiteren Kriegsjahren nicht so recht gelingen. So war man sich nach Misserfolgen wohl nicht immer einig. Nach einer Länderspielniederlage soll Goebbels getobt haben, weil Niederlagen wenig zur guten Stimmung beitragen konnten. Von Chama hingegen legte Wert darauf, bekannte Spieler an die Front zu schicken, um sie als Vorbilder herauszustellen. Vom Kriegsausbruch bis zum Ende des Jahres 1939 absolvierte die deutsche Fußballnationalmannschaft insgesamt 6 Länderspiele, von denen lediglich das erwähnte gegen Ungarn verloren ging. Auch in den Kriegsjahren 1940 bis 1942 wurden noch regelmäßig Länderspiele ausgetragen, wenngleich deren Festsetzung im Spielkalender nicht immer reibungslos funktionierte. Länderspiele wurden hektisch improvisiert, manche kamen plötzlich dazu, andere wurden ebenso plötzlich abgesagt, immer waren politische Motive der Anlass. Ohnehin beschränkte sich für das seit Beginn des Krieges isolierte Deutschland die Zahl der möglichen Länderspielgegner auf Bündnispartner, neutrale oder besetzte Staaten. In den 10 Partien 1940 musste sich das Team 3-mal geschlagen geben, dabei gleich 2-mal gegen Jugoslawien. Am 1. September wurde Finnland in Leipzig mit 13:0 besiegt. Doch je länger der Krieg andauerte, desto problematischer wurde es für Herberger, eine Mannschaft für die Spiele zu rekrutieren. So musste er vor Länderspielen Listen mit den Namen jener Spieler zusammenstellen, die er für wichtig hielt. Unter Zuhilfenahme nicht ganz legaler Mittel verlieh Herberger einigen seiner Spieler zusätzliche Orden, damit diese die von Obersturmbannführer Jentsch gewünschte ordensgeschmückte Soldatenbrust vorweisen konnten. So war der Reichstrainer imstande, seine Spieler unter dem Vorwand von Lehrgangszwecken zumindest für einige Tage oder Wochen dem Kriegsgeschehen fernzuhalten. In eingeweihten Kreisen wurde Herbergers Engagement als Aktion Heldenklau bezeichnet. Ebenso gelang es Herberger, einige seiner Spieler in Soldatenmannschaften unterzubringen. So spielte schließlich eine ganze Reihe von Nationalspielern für die Roten Jäger des Fliegers Hermann Graf, unter ihnen auch Fritz Walter, der am 14. Juli 1940 beim 9:3 gegen Rumänien sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert und dabei 5 Tore erzielt hatte. Walter stand auch in der Elf, die am 20. April 1941, dem Geburtstag Adolf Hitlers in Bern, mit 1:2 gegen die Schweiz verlor. Es grenzte an Hochverrat und Majestätsbeleidigung, beschrieb Helmut Schön diese Niederlage. Die nationalsozialistische Führungsriege war über diese Niederlage an Hitlers Geburtstag alles andere als erfreut. So teilte Goebbels Reichssportführer Tschammer mit, es dürfe vor allem kein Sportaustausch gemacht werden, wenn das Ergebnis im geringsten zweifelhaft sei. 1942 verlief der internationale Spielverkehr zunächst planmäßig. Um die Kriegsmoral aufrechtzuerhalten, war die Nationalmannschaft nun aber zum Siegen verdammt. Die 2:3 Niederlage gegen Schweden am 20. September in Berlin zog daher schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Propagandaminister Goebbels verbot die Austragung weiterer Länderspiele in Berlin mit der Begründung, dass es in der heutigen Zeit töricht sei, ein Fußballspiel durchzuführen, dessen Ausgang aller Voraussicht nach mit einer Niederlage von uns enden müsste. 100.000 seien deprimiert aus dem Stadion weggegangen und da diesen Leuten ein Gewinn dieses Fußballspiels mehr am Herzen lag als die Einnahme irgendeiner Stadt im Osten, müsste man für die Stimmung im Innern eine derartige Veranstaltung ablehnen, so Goebbels. Die Gesamtstatistik weist 1942 7 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen aus. Am 22. November kam es in Bratislava gegen die Slowakei zum letzten Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft unter dem Hakenkreuz. Nur 12.000 Zuschauer wollten den 5:2 Erfolg der Deutschen, statistisch der 100. Länderspielsieg, sehen. Der sogenannte Kriegsländerkampf wurde von Ausschreitungen begleitet, auch wenn die deutsche Presse im Vorfeld behauptete, das kleine Volk ist stolz darauf, dass seine tapferen Söhne mit uns im Kampf gegen den Bolschewismus standen und stehen. Die Sport Illustrierte berichtete von sonst nicht gewohnten Temperamentsausbrüchen. Der damals 22-jährige Fritz Walter notierte in seinen Erinnerungen, der wachsende Hass gegen das nationalsozialistische Deutschland wirkte sich aus. Die 12.000 Zuschauer umgaben uns mit einer Mauer der Feindseligkeit. Bei der üblichen Gedenkminute für die Gefallenen brodelte es und murmelte es von den Rängen des Pressburger Stadions. Nach dem Abpfiff habe man kaum gefeiert. Walter: Wir sahen zu, dass wir schnell in die Kabine kamen. Es sollte auf den Tag genau 8 Jahre dauern, bis eine deutsche Nationalelf wieder ein Fußballspiel bestritt. Nach der Niederlage von Stalingrad verkündeten die Nazis im Februar 1943 das Ende des gesamten internationalen Sportverkehrs. Letztlich war es dem Regime nicht gelungen, den Fußball im erhofften Ausmaß für seine Zwecke propagandistisch zu nutzen. Obwohl der Volkssport Nummer 1 durchaus seine Funktion, in der Bevölkerung ein Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen, erfüllte, standen die Machthaber Misserfolgen nahezu paralysiert gegenüber. So scheiterten die Nazis an einem Spiel, bei dem sie Überlegenheit und Sieg nicht vorbestimmen konnten. Und dies war mit der nationalsozialistischen Ideologie nicht vereinbar. Das waren Propagandy, Today's Empires, Tomorrow's Ashes und British Sea Power, Stunde Null. Das Herrengedeck verabschiedet sich von euch. Durch die Sendung führte Andreas Kullig. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Und falls ihr die Sendung nochmal anhören wollt, dann könnt ihr dies tun unter www.freefm.de/programm/herrengedeck. Dort findet ihr alte Ausgaben zum Nachhören oder auch bei www.herrengedeck.blogspot.de. Ja, und falls euch irgendein Thema oder irgendeine Frage so richtig unter den Nägeln brennt, dann freue ich mich, wenn ihr zum Herrengedeck in Kontakt tretet, und zwar über herrengedeck@freefm.de. Entlassen möchte ich euch mit den Suicidal Tendencies Fascist Pick, Freibeuter mit dem Anti-Fascist Oi und die Mimis Nie wieder Faschismus und die Ty Segall Band Slaughterhouse. Wir hören uns dann in 14 Tagen. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich. Bis dahin. Adi. Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.